Nun, meine geliebten MitstreiterInnen, dies ist, was wir tun müssen. Kämpft mit all eurer Kraft. Gibt jedes Fünkchen eurer Stärke, um das Publikum noch vor dem Ende des Jahres für euch zu gewinnen. Nur widerstrebig greife ich das Thema immer wieder und auf. Ihr seid das Leben des Web 2.0. Ihr seid die eiserne Stimme des Podcastlandes. Es ist nicht mehr ein Platz vorzuschlagen, dass irgendjemand von euch aufstehen soll und Podcasts machen soll. Aber ich frage mich, ob solch ein Gedanke durch eure Köpfe gehen könnte. Ich weiß, dass in einer anderen Schule die ganze Schulklasse sich erhoben hat und massenweise Podcasts begonnen haben. Aber natürlich, wenn so etwas hier passieren sollte, würdet ihr mich nicht schuldig sprechen für ein Gefühl von Stolz. Dulce et decorum est pro potoscare mori.
Selbst ich kann dazu nicht sagen. Du ermunterst hier Leute zum Podcast hören, zum Podcast selber machen, und ich höre doch all die jungen Menschen. Aber wenn man einen Podcast macht, man sitzt vor dem Mikro, redet und
Feigling!
Nein, es ist nicht mehr. Es ist nur das. Man sitzt vor dem Mikro und redet und
Podcast-Verräter! Beschmutzer bist du! Ein Podcast-Beschmutzer bist du!
Nein, ich kann nicht, ich weiß nicht, es ist nicht mehr, selbst da, du, siehst du nicht, was du tust, du schickst sie zum Podcast machen und die Podcasts werden alle noch schlechter werden, sie werden alle untergehen und nur 3 Hörer und Hörerinnen haben das, macht doch alles keinen Sinn.
Ist doch ein guter Schnitt, was willst du mehr? Ihr seht schon, wir haben so Spaß hier bei Oscar. Wir müssen reden, wenn wir hier im Jahre 1930 angekommen sind oder schon längst da sind bei der dritten Verleihung und endlich uns anschauen können, was eigentlich der Film ist, der laut der Academy gewonnen hat, nämlich All Quiet on the Western Front von Louis Milestone, den wir heute besprechen werden. Und ganz, ganz untypisch für unser Format, es gibt nur einen Film, den wir besprechen können heute. All die anderen Oscar-Jahre hatten wir immer 2 nebeneinander gesetzt, aber diesmal ist tatsächlich jetzt das eigentlich so, wie es ursprünglich geplant war, dass wir den Gewinner schlussendlich alleine bereden. Zum ersten Mal findet das statt, weil es sonst gar nicht gegangen ist. Und das heißt, wir haben jetzt ein bisschen ein anderes Format als sonst und trotzdem werden wir versuchen, uns anzuschauen, zum einen mal, was dieser Film eigentlich ist, wie dieser einer der bekanntesten Filme überhaupt eigentlich, wie der heute noch funktioniert, ob er heute noch funktioniert, und auch versuchen, vor allem ihn zu situieren in den Filmen, die wir bis jetzt gesehen haben, weil das, was wir hier machen in Oscar, wir müssen reden, ist ja ein langsamer Gang, ein langsames Schreiten durch die Filmlandschaft, durch die Filmgeschichte entlang von den Oscars als eine Art von Kanonisierungsprozess oder eine Art von Kanonisierungsmaschine, die wir hier diskutieren wollen, um einfach die Mechanismen auch uns anzuschauen, wann, welche Filme, weshalb sie populär gewesen sind und wir auch vielleicht am Schluss überlegen könnten, ob er es verdient hat, in dem Jahr gewonnen zu haben, im November 1930, 5. November, glaube ich, war das schlussendlich. Ja, mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und neben mir ist wie immer der Patrick Marki, der sich weigert, Podcast zu machen. Das heißt, ich werde wohl alleine hier einen Podcast machen.
Ja, ich habe schon zu viel gemacht, schon zu oft vor dem Mikro gesessen. Und, nee, bin einfach desillusioniert. An dieser Stelle würde ich ja normalerweise ein wenig beschreiben, wie der Podcast strukturell abläuft. Aber das hast du ja jetzt alles mir schon aus dem Mund genommen, also bleibt für mich ja gar nichts übrig. Ich kann jetzt eigentlich nur jawohl selbst da sagen. Und,
du willst ja nicht mehr podcasten, das ist ja so, du willst ja nicht mehr podcasten. Das hast du mir gerade gemerkt. Was soll ich denn tun?
Ja, weiß auch nicht. Oder normalerweise würde ich jetzt sagen, nee, komm, All Quiet on the Western Front ist alles super schlechter Film. Der bessere Film ist meiner, weil... Aber das kann ich ja auch nicht machen, also weiß nicht. Ich glaube, ich setz mich einfach in die Ecke und während um mich herum alles rumpelt und vibriert, höre ich dir zu, wie du einen Monolog zum Besten gibst, oder?
Nein, das auf keinen Fall. Ich bring dich sofort rein und frage dich, worum ist es eigentlich gegangen in All Quiet on the Western Front?
All Quiet on the Western Front ist, ich Ich weiß nicht, was der Altersdurchschnitt unserer Zuhörer, Zuhörerinnen ist, aber da 50. Wir uns hier ja sehr nerdig durch die Filmgeschichte bewegen, nehme ich an, dass er vielleicht ein bisschen älter sein könnte und nicht nur aus den Generation Z-Vertretern und Vertreterinnen besteht. Deswegen nehme ich an, dass den allermeisten unter euch, ja, im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque ein Begriff ist. Die bekannte Romanvorlage, die starke autobiografische Züge trägt. Und ein Antikriegsbuch aus den, Gott, ich weiß gar nicht, wann wurde es denn veröffentlicht? 20er, 30er?
In den 20er Jahren. Also es wurde durch Ende der 20er Jahre veröffentlicht, also sowas 28, 29. Und recht schnell von Lemle eigentlich aufgekauft, die Rechte von Karl Lemle, dem Studioboss.
Tatsächlich. Und also auch in der weiteren Filmgeschichte noch zu Ruhm und Ehre kommen sollte, sagen wir es einmal so, also eine recht bekannte Geschichte, und sie handelt ganz grundsätzlich von, ja, also ganz grundsätzlich von der zermürbenden, desillusionierenden Wirkung des Kriegs. Also das hier ist ein sehr prototypisches, ursprüngliches Beispiel eines, ja, Antikriegsromanes, Antikriegsfilmes. Es geht eben um einen Jungspund oder um mehrere jungspundliche Kameraden, die sich im Rahmen des Ersten Weltkriegs rekrutieren lassen, um für ihr Vaterland in den Krieg an die Front zu ziehen und dort mit den Gräueln des Krieges konfrontiert werden. Das ist eigentlich die Geschichte im Großen und Ganzen in einen Satz zusammengefasst.
Das stimmt, das stimmt. Ja, willst du gleich was sagen, um es mehr unserem anderen Podcast der Struktur, der unserem anderen Podcast zu nähern, wie eigentlich dir dafür gefallen hat, weil wir müssen ja nicht wirklich hier spielen und dann uns so tun, als würde uns ein Film gefallen oder nicht gefallen. Wir können wirklich an der Stelle einfach direkt unsere Meinung sagen.
Ja, tatsächlich.
Merkwürdig.
Tatsächlich. Muss gestehen, ich hatte diesen Film vorher noch nicht gesehen, hat natürlich schon viel von ihm gehört und hatte vielleicht im Rahmen dessen ein bisschen zu hohe Erwartungen. Also ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass ich enttäuscht war ich auf gar keinen Fall von dem Film. Ist schon ein guter Film, aber im Rahmen dessen, dass ich einfach schon viele moderne Kriegs- oder Antikriegsfilme gesehen habe, die sich diesem Thema sehr erfolgreich widmen. Also, keine Ahnung, als prominentes Beispiel sei Full Metal Jacket erwähnt. Es gibt natürlich viele andere Filme, die ein ähnliches Thema haben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Film macht das schon gut und pointiert, aber bringt mir relativ wenig Neues, ja, weil ich das einfach schon in anderen späteren Filmen, die natürlich nach diesem Film kamen, als Nachfolgewerke, wenn man so möchte, sind. Aber habe jetzt hier keine neuen oder überraschenden oder mir tatsächlich neue Perspektiven darbringenden Messages für mich erarbeiten können. Ich finde aber, dass dieser Film, also eine Sache, um jetzt eine herauszugreifen, die ich eigentlich ganz spannend, ganz cool, ganz interessant fand, war, dass dieser Film hier komplett ohne Musik agiert und das interessanterweise eine sehr, sehr bestimmte, ich weiß nicht, ob es authentisch ist, aber eine sehr dem Film zutägliche Atmosphäre schafft in einer gewissen Art und Weise. Ja, also fand ich ganz spannend. Und auch wie dieser Film mit, und ich nehme an, dass er da auch einer der ersten Filme ist, der es macht, aber mit einer Atmosphäre durch Regen, wie der damit arbeitet. Also in vielen Szenen regnet es im Hintergrund, also schüttet aus allen Löchern, sagt man das so, keine Ahnung. Aber dieser Film ist einer der ersten Filme, die wirklich sehr pointiert die Atmosphäre oder die zentrale Aussage auf verschiedenen Ebenen transportieren und eben sehr viel auch durch die Atmosphäre und das Ambiente arbeiten, ja. Genau, das fand ich eigentlich ganz interessant und schön zu sehen, aber wirklich vom Hocker gerissen hat es mich dann doch nicht, weil ich es einfach schon von vielen moderneren Filmen kenne und es ist irgendwie in dem Sinn interessant, cool, wie das seinen Ursprung gefunden hat, in den 30ern hier zum ersten Mal gemacht wurde, der auch schon sehr effektiv gemacht wurde, aber vielmehr auch nicht. So, ein bisschen provokante Darstellung meinerseits. So, was sagst du?
Du einfach nicht vom Hocker gerissen, unglaublich. Ich muss sagen, ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen. Das erste Mal war ich so 17, 16 rum. Das ist wahrscheinlich einer der ersten Filme, die überhaupt in meinem Leben aus den 30 Jahren gesehen haben, weil ich einfach, ich weiß nicht, das ist so ein Film, wo ich einfach einfach geschaut habe, immer wieder in der Bibliothek, was für Filme sie haben. Beginn meiner Filmliebe, könnte man sagen. Und über diesen Film gestolpert bin. Und dann war ich tatsächlich sehr fleischt eigentlich. Also ich war schon sehr mitgenommen und hatte schon früher gewisse Probleme an einzelnen Aspekten gehabt des Filmes. Und die sind tatsächlich, jetzt kann ich sie benennen, was sie eigentlich sind. Aber an sich finde ich den Film schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also einer der Filme, die sicherlich auch deshalb funktionieren, weil ich halt auch diese Bilder sich in mein Gehirn gebrannt haben in einem Zeitpunkt, wo meine Filmliebe sich entwickelt hat. Und da kann ich immer dazu sagen, die Bilder sind auch wirklich beeindruckend oder die Art und Weise, mit der Kamera umgegangen wird, ist natürlich sehr, sehr spannend. Und nur weil es prototypisch ist, heißt es ja nicht, dass es trotzdem jegliche Ehrung verdient hat, eigentlich, die sie dann damit bekommen hat, weil es eben ein Muster von klassischen Kriegsfilmen hier voranstellt, dass wir bis heute eigentlich folgen mit der Idee von enthusiastischem Enthusiasmus beim Enlisten, beim sich rekrutieren lassen, über die Drills und die Entmenschlichung der Drills, die ersten Monate beim Krieg, im Kriegsschauplatz, der vollkommen beiläufig passiert, also es ist total toll. Also es gibt eine Szene ganz am Anfang, wo sie an die Front kommen, sind doch eigentlich mehr oder weniger in der sicheren Seite und plötzlich fällt eine Bombe und das ist einfach dann das Aus von irgendeiner Person. Und das war's. Also irgendwie so, es ist diese Beiläufigkeit und niemand schert sich darum. Und das ist, glaube ich, das, was mir an dem Film gefällt. Und darum bin ich echt, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so überrascht bin, dass es dir nicht gefällt, weil der Film ist eigentlich das, was du eigentlich vollkommen liebst. Er ist gedrängt in eine Art von Naturalismus.
Ja.
Der, wie ich interessant, funktioniert auch.
Absolut, absolut. Ich finde ihn konzeptuell auch wunderbar. Und wenn ich in den 30ern gelebt hätte, oder das ähnlich wie bei dir, einer meiner ersten filmischen Erfahrungen mit diesem Thema oder dieser Herangehensweise gewesen wäre, ich glaube, dann wäre ich genauso begeistert. Die Sache ist nur, für mich, klar, ich bin ein absoluter Naturalismus-Fan, aber es entsteht, und das kann man dem Film keinesfalls zum Vorwurf machen, dass 90 Jahre zwischen der Zeit der Produktion des Films und der Rezeption meinerseits liegen, entsteht da einfach so eine bestimmte diesem Naturalismus entgegenwirkende Geschichte oder ein Aspekt, der das für mich ein bisschen, ja, underwhelming gemacht hat, weil ich vielleicht auch einfach zu viel erwartet habe. Also verstehst du, was ich meine? Also
ja, ja, genau. Verstehe schon.
Also man kann es dem Film nicht vorwerfen. Aber einfach. Nee, ist schon ein guter Film. Ist schon ein super guter Film. Aber andere Filme haben mich mehr im positiven Sinne traumatisiert oder geprägt. Ja, Punkt. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht bin ich ein Kretin, aber
ich glaube, jeder von uns hat schon mal diese Erfahrung gemacht, dass sie das Filme zu sehr, um dieses moderne Wort zu nennen, gehypt wurden und dann hat man einfach das Problem, dass man nicht diese unendlich große Erwartung, wie du es auch beschrieben hast, erfüllt wird hier. Nur kann ich sagen, so als rein aus einer filmgeschichtlichen Perspektive liebe ich es einfach nichts mehr, als zu schauen, was für Bilder neu sind für den Zeitpunkt.
Ja,
und
okay,
das ist das, was ich dann immer so total wertschätzen kann irgendwie. Und selbst wenn es dann so ist, wie zum Beispiel, dass ein Film, der nicht als erstes die Kamera auf einen Kran setzt in der Tonfilmzeit, das ist eine Verschiebung vom Tonfilm zum Stummfilm. Wir haben schon mal gesagt, dass die entfesselte Kamera, wie sie klassisch ist für den Stummfilm, wo man einfach die Kamera durch den Raum zischen lässt, siehe etwa bei dem wunderbaren Film The Crowd von King Vidor, dass man jetzt mit dem Tonfilm schwieriger hatte, so diese Mobilität zu erschaffen. Und zum Beispiel der Film, insgesamt sind es gar nicht so viele Bilder, die so mobil sind, aber die Bilder, wenn es einsetzt, klappt das so ungemein gut. Also zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo er mit dem Kran das Schlachtfeld durchschaut und überblickt und mit den mit den Soldaten mitfährt, sozusagen. Und es ist so ein faszinierendes Ping-Pong von der von den beiden Frontmächten, nämlich der französischen Armee und der deutschen Armee, dass das wirklich pointiert funktioniert. Also ich finde es so interessant, wie hier also diese Kamera benutzt wird, um eine Aussage zu kreieren, die es davor nicht so gegeben hat, in einem visuellen Kontext ist Erinnerungskultur zum Ersten Weltkrieg. Wir haben ja einen Moment, wo zuerst die französischen, ich glaube, es beginnt mit Französisch, ich bin mir hundertprozentig sicher, französische Trupps kommen und auf die Deutschen hinstürmen, dann kommen wir und die Kamera fliegt wirklich damit mit. Das ist sicherlich etwas, was das dann später mit 1917, also 1917, auch nachempfunden worden ist in vieler Hinsicht. Also sozusagen diese Widerhall von dem. Und dann gibt es diesen Moment, wo die Kamera nur am Boden gesetzt, also ein Schnitt, ich glaube, die Bewegung eines Maschinengewehrs nachahmt. Das ist auch so interessant, wo einfach die Kamera durch dieses Feld der französischen Armee so fährt, also an den vorbeizischt entlang des Grabens der Deutschen und diese niedermetzelt diese Personen, Gruppen, und plötzlich rennen sie weg und die Deutschen rennen hinterher und wir spielen das Ganze nochmal von vorne wieder. Und das Ganze führt zum Mikrokosmos, dann entwickelt sich zu dem Bild, was natürlich extrem bekannt ist, aber warum auch nicht? Das ist halt ein Bild, was halt sich in die Filmgeschichte eingefriest hat, nämlich den Moment, wo Paul, den Protagonisten der Geschichte, im Graben liegt mit einem französischen Soldaten und den im Dreck und im Schlamm des Grabens, also ein Loch, was durch eine Explosion entstanden ist, umbringt mit einem Messer oder einem Bajonett, ich bin nicht ganz sicher, was jetzt mal war diesmal. Und das ist so eine so leiblich spürbare Szene, die dann nochmal interessant wird, einfach in der Hinsicht, wie das reflektiert wird mit dem Dialogzeilen, dass er hin und her changiert zwischen der Unschuld und der, wir hätten Freunde sein können in einem anderen Leben, wenn es nicht diesen Krieg gegeben hätte, so in der Richtung, das ist auch ein zentrales Thema dieser Zeitperiode im pazifistischen Film eigentlich, also wir haben genau dasselbe bei G.W. Pabst, der zur selben Zeitperiode gleich zwei Filme gemacht haben, die fast dasselbe aussagen, nämlich ein Westfront 1918, der, ich muss sagen, ich hatte den jetzt auch geschaut und bei mir verschwimmen die Bilder, weil die so nah aneinander sind, die beiden Filme. Es ist total faszinierend, dass es fast zur selben Zeit zwei Filme rauskommen, die fast das Gleiche machen. Aber auch Kameradschaft, wo es um die Bereitschaft geht, dass deutsche Minenarbeiter, französische Minenarbeiter bei einer Rettungsaktion mithelfen und ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen für die Französische in der Nachkriegszeit. Und das ist auch sowas Faszinierendes. Also das heißt, es geht in diesen pazifistischen Film der 30 Jahre, wie können wir diese nationalen Grenzen kleinreden und umproblematisieren und wie eigentlich alle dasselbe sind, alle dasselbe wollen, alle wollen einfach nur leben. Und das wird hier auch so dargestellt und das wird von Paul wirklich direkt kommuniziert. Und gleichzeitig kommt dann aber, dass je länger er mit diesem Person im Grab liegt, der stirbt vor ihm langsam sich dahin, desto schwieriger wird es für ihn, das aufrechtzuerhalten. Und er beschimpft ihn nach und nach und will sich von ihm trennen. Das heißt, auch diese psychologischen Effekt, was das bedeutet für einen, dass man sich irgendwie abkappen muss, selbst wenn man schon längst sich davon, von dieser Heroismus entfernt hat, das patriotistischen Heroismus entfernt, dass selbst dann noch immer das Morden, was man tut, man irgendwie sich gut reden muss, damit man das, was man getan hat, sich dissoziieren kann von dem, was man getan hat. Und das finde ich total faszinierend. Und das heißt, wir haben in dieser einen Szene so viel drinnen, neben der Tatsache, dass wir einfach einen Moment haben, wo die explodierten Hände von einem Soldaten einfach am Zaun, am Maschendrahtzaun, also am Stacheldraht hängen bleiben. Und das ist so eine Shit, das erwartet man sich einfach nicht 1930.
Ja, absolut.
Ja.
Naja. Also ich finde es auf
und diese... du hast den Film.
Nee, ich finde es auf diese intellektuellen Ebene schon auch beeindruckend und super interessant. Aber gerade zum Beispiel diese Hände, die dann da dranhängen, das, ich meine, klar, sind die 30er, ja, aber man sieht das und es hat einfach heutzutage unweigerlich ein bisschen sowas, Gott, wie soll ich es nennen, ein bisschen, also man sieht halt, dass es unrealistisch ist, also heutzutage ist natürlicherweise die Trickkiste einfach besser und wenn man das sieht, dann wirkt es, also für mich hat es so ein bisschen fast so einen ungewollt komischen, gory Wirkung gehabt, weil Ich meine, der Typ explodiert und eine Sekunde später sind die Hände da. Also, ja, also, ich erkenne schon, ich glaube, als Kind oder wenn ich ihn damals gesehen hätte, hätte mich das auch traumatisiert oder was auch immer. Aber, keine Ahnung, da ich oft, ja, Saving Private Ryan, Full Metal Jacket, was auch immer gesehen habe, ich habe einfach schon zu viele Kriegsfilme gesehen, als dass dieser Film mir neue Aspekte geben kann. Ich finde es aber super interessant zu sehen, aha, da kommt das alles her, hier wurde das zum ersten Mal schon relativ effektiv eingesetzt, das finde ich super spannend. Aber, du hast es angesprochen, bei anderen Filmen, wie zum Beispiel The Crowd, da kamen Sachen, die ich überhaupt nicht erwartet habe und die für mich dann auch neu waren oder die komplett überraschend waren. Während das bei diesem Film, und klar, der ist halt kulturhistorisch gesehen auch viel bekannter und deswegen vielleicht auch ein bisschen thematisch breit getretener, aber da war es nicht der Fall. Da gab es nichts Neues in dem Sinne. Und deswegen, ich glaube, das ist einfach ein Grund, warum ich ihn jetzt ein bisschen schlechter bewertet habe als du. Aber ja.
Hm. Ich meine, das Witzige ist, finde ich, zum einen The Crowd, ich meine, du könntest ganz einfach einen Ken Loach-Film hernehmen und sagen, ah, The Crowd, okay, aber ich sehe all das von Ken Loach wieder und das ist doch viel interessanter und moderner oder haben einen Naturalismus drin, der mich persönlich mehr reizt, also weil du ja stark auf Naturalismus ausgehst.
Ja, so, oder zum, wenn ich diese Filme alle gesehen hätte, dann wäre dem wahrscheinlich auch so.
Wirklich? Kannst du nicht dem eine Wertschätzung zusprechen, so doch. Eine das geschichtlich sich so auf entfalten lassen sozusagen und beeindruckt sein von Bildern, die du nicht erwartet hättest in einem gewissen Zeitpunkt?
Doch, absolut. Aber wenn das die einzige Ebene ist, wie der Film für mich jetzt persönlich funktioniert, dann kann ich mir mal keine 10 Punkte geben. Das ist was sehr Persönliches, aber wie gesagt, bei The Crowd zum Beispiel war etwas, das für mich persönlich auch noch anders funktioniert hat, mich persönlich noch überrascht hat und neue Elemente mir gegeben hat. Ja, that's all I'm saying. Das heißt nicht, dass per se oder objektiv gesehen jetzt der eine Film schlechter oder besser ist als der andere. Das ist, glaube ich, nochmal eine sehr persönliche Wertung.
Du hast es in den New York Times geschrieben, hat zum Beispiel, dass die Zuschauer von den realistischen Szenen verstummten. Du verstummst eindeutig nicht davor.
Jo, weil ich 90 Monate später lebe und ein verwöhnter 90 Jahre später und ein verzogener Millennial bin, der mit ganz fürchterlich vielen traumatisierenden Filmen aufgewachsen ist und ähnliche Erfahrungen einfach schon in einem anderen Kontext gemacht hat. In ähnlich prägender Natur, wie es die Leute damals im Kino wahrgenommen haben. Ja, habe ich 1995 im heimischen Keller vor dem Fernseher sitzen solche Erfahrungen gemacht, aber mit anderen Filmen.
Ich glaube, das Spannende ist tatsächlich, dass ich glaube, ich kann Bilder an sich vielleicht mehr wertschätzen, könnte das sein, weil ich finde schon, dass einige Bilder irrsinnig interessant sind, auch einfach aus einer ästhetischen Perspektive und so pointiert funktionieren, ganz einfach. Also allein dies, wie mit Bildtiefe umgegangen wird im Film. Der Film ist nicht aufdringlich, also Louis Malmsteen ist kein Regisseur, der eigentlich aufdringlich sich mit expressionistischen Bildern, die melodramatisch wirken könnten, sich bemüht, hier die Personen zu erschrecken, sondern er versucht eigentlich mit relativ einfachen Mitteln und einer sehr tiefgehenden Bildsprache, also mit einer hohen Bildtiefe, also das Spannende ist tatsächlich, dass Louis Malmsteen eben tatsächlich nicht so sehr in diesen Expressionismus, in diesen melodramatischen Bildern sich verliert, sondern viel stärker mit seinem Naturalismus eigentlich daherkommt und trotzdem mit den Bildern sehr viel Pointiertes macht eigentlich. Also die Bilder sind an sich sehr pointiert eigentlich. Und das erkennt man, also für mich persönlich ist es sehr stark in dieser Art, wie er die Bildtiefe verwendet, aber auch wie er die paar Male, wo es dann doch mehr wird, also zum Beispiel in diesen Nachtbildern, doch sehr eindrucksstark sind. Also es drängt sich nichts wirklich auf, keiner seiner Bilder drängt sich wirklich auf, aber sie funktionieren überraschend klug in vieler Hinsicht, so kann man es am ehesten sagen. Also zum Beispiel der Moment, wo er am Schluss, also das ist auch so ganz, ganz Ende des Filmes und wir sind fast schon beim absoluten Spoilers angekommen, das ist auch, finde ich, aber ein wunderbarer Moment, wo etwa der beste Freund mehr oder weniger von Paul, also den er auf der Front kennenlernt hat, Cap oder Captain, glaube ich, haben sie ihn ganz genannt, witzigerweise ein Lewis Milestone-Veteran, den wir auch schon kennenlernen durften in einem anderen Film von Lewis Milestone, den wir bei den Oscar Wir müssen reden besprochen haben. Das war nämlich der Lewis Wolheim, der auch bei The Racket mitspielt. Bei The Wreckage spielt er den Mobster, Gangster, also den Mob-Gangster, wie gesagt, oder den Mobster, Gangster-Boss.
Kann man auch Mobster sagen.
Das kann man, ja, genau.
Ja, selbst der sagt Mobster.
Mobster. und der ist halt, der stirbt halt direkt vor seinen Augen, de facto, ohne dass er es bemerkt. Also er nimmt ihn einfach mit am Rücken und tragt ihn nach Hause ins Lazarett.
Stimmt, das war der Mobster. Okay. Wow, Aha. Ja.
Tolles Casting, muss man sagen. Also ich fand ihn auch in einem anderen Film eigentlich interessant. Und da hier klappt es noch wesentlich mehr eigentlich. Also das ist eine tolle Figur für ihn, muss man sagen. Jetzt, ja, er ist sehr sympathisch einfach gewesen. Und da gibt es diesen Moment, wo die zwei Lazarett-Menschen sagen, also die Krankenpfleger dort, jo, hättest du ihn gleich liegen lassen können. Der ist eh schon tot. So, na, der ist nicht tot. Er bemerkt das Blut und dann gibt es eine Totale, wo man links die zwei sehen, wie sie wieder beginnen Karten spielen. Rechts liegt die Leiche von diesem Cap und der Paul geht halt langsam aus dem Zelt raus und wir sehen aber noch immer ihn gehen. Also das Bild ist so aufgebaut, dass wir eine weite Bildtiefe haben, aber gleichzeitig haben die Ränder des Zelts eine gute Rahmung gegeben dem ganzen Bild, eine sehr schöne Struktur und das Ganze wird durch diesen einen Moment, wo diese zwei Lazarett-Menschen Karten spielen, bei diesem tiefst traurigen Erfahrung von diesen Protagonisten, einen wunderbar zynischen Klang für das, wie entmenschlichend der Krieg eigentlich ist. Und das ist das, was mich wirklich fasziniert, dass der Film mit so einfachen Elementen so tiefgehende Sachen herausarbeitet, die wir tatsächlich bis dahin in unserem Podcast nicht hatten, würde ich mal sagen wollen.
Ja, dieser schonungslose Realismus und auch dieser besagte Naturalismus, der sich ja auch in gewisser Weise eben in dem Aspekt, den ich schon erwähnt habe, widerspiegelt, dass auf einen Soundtrack verzichtet wurde. Also ja, das sind schon Sachen, die ich ansprechend finde. Und ich gehe da ganz konform mit dir. Aber wenn wir jetzt es allein auf die Bildsprache beschränken wollen und sagen wollen, wow, der macht Sachen, die vorher noch nie gemacht wurden. Ja, aber ich muss sagen, bildsprachentechnisch wurde ich auch sehr beeindruckt von den, möchte ich sagen, beiden Vorgängerkriegsfilmen, die wir hier besprochen haben im Podcast, als da wären Seventh Heaven oder Wings. Also die fand ich technisch auch super beeindruckend. Und da war ich ein bisschen mehr überrascht sogar als bei diesem Film. Vielleicht, wie gesagt, weil ich es hier mehr erwartet habe und zu Wings und Seventh Heaven vor allem weniger Erwartung hatte und dann da auch schon auch sehr beeindruckt war, welche Kamerafahrten dann drin sind, was für auch Requisiten zu sehen waren, etc. und so weiter. Ja, ich höre, du möchtest etwas sagen und entgegnen.
Ich finde nur, dass das gerade Wings und Seventh Heaven, das ist so ein klassisches Beispiel für Spektakel gegen Schonungslosigkeit, so würde ich mal sagen.
Ja,
also,
Seventh Heaven auf jeden Fall. Wings ist irgendwie so zwischendrin. Also ist schon okay, mehr Spektakel als Schonungslosigkeit, aber Wings hat doch sehr deutlich auch diese kritischen, den Krieg zumindest ansatzweise versuchenden Elemente drin. Ja, also so ist es nicht.
Das will ich auch nicht verneinen, dass das Wings das drin hat und Wings hat total schöne Momente voller Symbolismus, die auch toll funktionieren. Ich denke zurück an das Schlussbild von Wings oder eines der Schlussmomente, wo der Protagonist seinen Freund umgebracht hat und den Krieg dafür zur Rechenschaft zwingt und hier bezichtigt, dass er, was hat der Krieg aus ihm gemacht sozusagen. Und da ist es total schön, wie im Hintergrund diese ganzen Kreuze und dieses ganze Friedhof, der sich da ins Unendliche nach hinten bahnt, in die ganze Bildtiefe. Aber und das ganze Kreuzmotiv, die einfach hier reinkommt, auch mit dem abgeschützten Flugzeug etc. Und das ist auch eine Kirche. Aber das ist halt die Sache irgendwie. Das Ganze verliert sich in symbolischen Bildern, die überhöht sind. Und das fügt sich schön zusammen in der gesamten Überhöhung des Films, der einfach viel mehr mit dieser Größe arbeitet, mit diesen Momenten der Überhöhung arbeitet, die hier das Ganze dadurch für mich zumindest mehr im Spektakel liegen, ruhen lässt, vor allem, weil er eben auch das Spektakel irgendwie zelebriert. Und Quiet on the Western Front, selbst wenn du, das einzige Moment, wo du dieses Spektakel hast, ist es immer im Dienste einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema Krieg, dass er vollkommen von vorne bis hinten verabscheuend findet. Also er ist so pazifistisch wie kaum ein anderer Film dieser Periode. Und ich will aber nicht sagen, dass es keine anderen Filme der Periode gab, die auch pazifistisch gewesen wären. Also um noch zwei andere Antikriegsfilme der Zeit schon zu nennen, ist im Westfront 1918, wie ich schon erwähnt habe, von G.W. Pabst. Aber genauso auch Namenlose Helden, ein österreichischer kurz- bis mittellanger Film von 1925 von Curtis Bernhardt oder so heißt der, weiß nicht, wahrscheinlich ist der umgezogen, Curtis heißt er wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist es ein Name, den er erst in den USA übernommen hat. Ich habe mich beschäftigt mit dem, was der gemacht hat, wer der Regisseur ist, wo auch viel direkter eigentlich, ab jenseits von Spektakel, diese Art von visceral Erfahrung des Krieges dargestellt wird. Und eine Sache nur diesbezüglich, was auch ganz klar darin geht, und das finde ich auch sehr faszinierend, dass es drin ist, aber die Art des Humors ist so eine ganz andere und auch eine ganz andere, wie wir bis jetzt hatten, im Bereich von den Oscar müssen reden, weil das ist eine Sache, die ich, glaube ich, dargelegt habe, die ich überrascht fand, dass jeder dieser Filme, egal welchen wir hatten, vom ersten Oscar, die sieben ersten Filme, die nominiert waren für den besten Film, irgendwie eine Art von Humor reinbringen mussten. Oftmals slapstick-artig. Und die beiden Kriegsfilme dieses Jahres, Wings und 7-7, sind da diesbezüglich wirklich eine Semi-Katastrophe gewesen. Weil einfach die Art und Weise, wie etwa in 7-7 der Krieg vernützt nur für einen Slapstick-Ort mit lauter Gags und blödsinnigen Sachen, die sie machen, war eigentlich wirklich sehr entwürdigend für das Kriegserfahrung. Und ich finde aber auch bei Wings, der Patriot, den du so heißblütig geliebt hast, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, weil ich so weiß, den deutschen Namen, der eine, der einen deutschen Namen trägt und deshalb problematisiert worden ist, auch da war eigentlich immer sehr lächerliche Momente drin. Und das ist ganz anders, wie jetzt in den All Quiet on the Western Front Humor reinkommt. Das finde ich tatsächlich sehr interessant. Und das ist, darum will ich es noch herausarbeiten kurz, dass eigentlich Humor immer nur sehr zynisch reinkommt mit hämischen Kommentaren auf die politische Lage und auf das Leben dort. Also bezüglich so, ah ja, schöne neue Coffins, schöne neue Särge, die für uns hier gebracht worden sind. Oder ein Kommentar in die Richtung von, dass, ja, ich meine, also ich habe mich nicht offended gefühlt, wir können ruhig den Krieg lassen und sollen doch die Kaiser und die etc. sich da zusammenraufen. Also von Kommentaren, die einfach nur politischer Natur sind, die einfach den Krieg von sich kritisieren, über Kommentare, die einfach den Zynismus, den dreckigen Humor darlegen, der dazu da sein muss, um sich überhaupt in diesem Kontext, makabren Humor eigentlich, das ist richtig gut, makabren Humor, um überhaupt in diesem Kontext dieses Krieges überleben zu können. Und da gibt es auch den wunderbaren Moment, dass diese neue Regiment oder neue Rekrut des Regiments nicht mal jung genug sind, eine Packung Zigaretten zu haben, aber jung genug sind zu sterben. Und es ist lauter, von vorne bis hinten nur derartige Kommentare, die einfach, wo einem das Lachen teilweise ein bisschen im Halse stecken bleibt. Und das finde ich durchaus sehr beeindruckend, dass er das so hinbekommt.
Ja, dem widerspreche ich nicht. Ich habe übrigens, um nochmal auf 7-7 und Wings zurückzukommen, wie gesagt, ich habe diesen Vergleich auch nur bildtechnisch hergezogen, dass ich diese beiden Filme zum Beispiel auch bildtechnisch sehr beeindruckend fand. Ja. Dass wir hier einen ganz anderen Grundton haben, das ist ganz klar, ja, absolut. Und da finde ich letzten Endes in einem pazifistischen Sinne, den ich natürlich sehr erstrebenswert finde. Also finde ich absolut All Quiet in the Western Front. Eigentlich finde ich es auch filmisch besser und interessanter und sagt mir persönlich mehr zu. Schon, ja, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, die Sache ist einfach nur, vielleicht habe ich mich mit dem Thema auch schon zu viel beschäftigt oder zu eingehende Schilderung den Ersten Weltkrieg und die Traumata, die das verursachen kann, konsumiert. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt wirklich denke, also wenn ich irgendwie nachempfinden will, wie schrecklich es sein muss, da im Krieg zu sein, oder wenn ich das irgendwie einigermaßen authentisch rübergebracht haben möchte, ja, keine Ahnung. Das Erste, was mir einfällt, ist dann jedes Bild von Otto Dix, um ein Beispiel zu nennen. Also, keine Ahnung, wenn man sich die mal in irgendeiner Ausstellung anschaut, das ist wirklich super, super aussagekräftig. Ja, also viel mehr, viel aussagekräftiger, als ich persönlich jetzt diesen Film empfinden konnte. Ja, auch wenn ich mir sicher bin, dass das damals im Jahre 1930 noch nicht so gut verarbeitet war. Individuell von mir natürlich, weil ich damals noch nicht geboren wurde, aber auch gesellschaftlich. Und eben solche, diese künstlerische Verarbeitung dessen, ich meine, es gibt ja auch mehrere deutsche Künstler, die dann aus dem Krieg zurückkamen und dann sehr traumatisiert waren, das in malerischer oder schriftlicher Art und Weise dann verarbeitet haben. Das ist ja, recht häufig vorgekommen. Aber das finde ich dann tatsächlich, also ich kenne einfach effektivere Beispiele, die es mir ermöglichen, das hautnah nachvollziehen zu können, sagen wir mal so.
Der Witz ist für mich immer der, dass eigentlich mit Otto Dix Beispiel natürlich ein perfektes Beispiel gebracht hat, was jenseits jeglichen Naturalismus eigentlich geht. Und dass du eigentlich sehr stark, eigentlich bist du ein totaler Verfechter von Naturalismus und hier greift er anscheinend überhaupt nicht. Das finde ich irrsinnig interessant. Also eine zeitgemäße, zeitgenössische Form von Naturalismus, dieser Zeit berührt einfach, also nicht unbedingt das, was wir heute Naturalismus nennen würden, aber das ist Naturalismus für die Zeit auf
jeden Fall. Ja, für die Zeit, ja, ich glaube aber, also du hast natürlich recht, aber das mag ein bisschen paradox klingen. Ich glaube aber, dass Otto Dix Bilder mir, um bei dem Beispiel zu bleiben, einfach es besser nahebringen können, wie es tatsächlich an der Front in Anführungszeichen gewesen sein muss, als wenn ich jetzt All Quiet in the Western Front schaue. Klar, Dix Bilder sind nicht naturalistisch, sondern sehr
Ich kann es auch gar nicht sagen. Ich hätte wahrscheinlich wieder expressionistisch gesagt, aber ich glaube, er gehört nicht zu den Expressionisten dazu. Ich weiß es aber nicht. Aber ich weiß, was du meinst.
Aber sind auf jeden Fall, okay, ja, um das Wort zu benutzen, expressionistischer, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass also All Quiet in the Western Front nicht naturalistisch genug ist in diesem Sinne. Also dass er das noch fast verharmlos ist ein starkes Wort, das kann ich mir nicht vorwerfen, aber schon ein bisschen, ja. Ich glaube tatsächlich, dass es eigentlich schlimmer ist und das natürlich aufgrund von technischer Gegebenheit in diesem Sinne moderne Filme dann besser machen können. 1917 gehört nicht dazu. Ja, aber wir drehen uns im Kreis. Ich sage eigentlich das Gleiche immer wieder mit anderen Worten. Ist trotzdem ein guter Film und zeitgeschichtlich definitiv wichtig und ja.
Ja, ich weiß nicht, wir reden da einfach im Kreis. Ich kann einfach nur gewisse Elemente reinwerfen, die ich sehr lobenswert finde und wie ich begeistert bin von verschiedensten Aspekten, die der Film aufbringt. Und das ist einfach das Interessante, was du auch schon früher gesagt hast, das ist einfach so dieser prototypische ist von was dorthin weiterreicht von der Hinsicht, wie nicht nur was ich schon gesagt habe, auch zum Beispiel, dass diese Rückkehr zur Heimatfront artikuliert wird und also wenn man traumatisiert dort ist, dass man einfach nicht die Möglichkeit hat, also sich nicht mit dieser Banalität dieses Ortes identifizieren kann. Und wie der Krieg einem da bis einen geprägt hat, das findet man genauso auch bei Westfront 1918 genauso wieder. Und das, wie gesagt, das ist spannend, diese beiden Filme nebeneinander zu sehen, die sind sich so ähnlich, das ist so schräg. Vor allem, weil man halt bedenkt, dass natürlich dass die Buchvorlage eigentlich eine deutsche ist und die nicht verfilmt werden durfte, einfach nicht in Deutschland, weil es halt nur Lüge wäre, wie es von der Uferstudio geheißen hat. Mhm. Das heißt, sogar solche Elemente drin sind, die man, ich weiß nicht, also wenn ich so nachdenke über Kriegsfilme der nächsten 30, 40, 50 Jahre, ist dieser Aspekt nicht oft sehr stark drin, oder?
Also
er kommt dann später, kommt er wirklich explizit rein. Also ab dem Moment, wo wir über PTSD reden, ab dem Moment, wo wir in den 80er Jahren das zum Thema machen, ist das Hauptthema. Also Vietnam ganz, ganz stark. Und wir haben es natürlich auch schon in Filmen wie The Best Years of Our Lives, wo das Hauptthema ist. Also ich würde sagen, es ist auch ein Film, den wir in einigen Jahren wahrscheinlich irgendwann mal in den Podcast besprechen werden, weil er den Oscar gewonnen hat 1945. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt so ein bisschen die Kriegsfilme so in meinem Kopf vorbei, über mein geistiges Auge vorbeiziehen lasse, kann ich sehen, wie selten eigentlich das ein Thema war, vor allem vor den 70er Jahren, würde ich behaupten wollen. Und das finde ich interessant, dass hier das ganz stark eigentlich zu einem der wichtigsten Dreh- und Wendemomente geworden ist, wie sowohl diese Reflexion, des Kriegsjubels, der hier, des Enthusiasmus, der hier an der Front, an der Heimatfront noch geherrscht hat und wie sehr das desillusionierend wirkt im Nachhinein und genauso aber auch die, die Schwierigkeit mit irgendwie mit diesen Personen sich irgendwie zu identifizieren und wie man hier nicht diesen Ort mehr als Heimat wahrnehmen kann.
Ja, absolut. Eine Sache, die man dem Film zweifelsohne attestieren muss und worüber wir auch gar nicht gesprochen haben, ist, dass er unheimlich, also absolut vorausschauend war und unheimlich aktuell. Also ich meine, bedenken wir, dieser Film ist 1930 in die Kinos gekommen, also wurde 1929, 30 gefilmt und das war ja gerade die Zeit, in der sich, ich sag's mal salopp, in der sich dieser ganze Scheiß, diese Tragödie eines Krieges, eines Weltkrieges gerade wieder zusammengebaut hat in Deutschland. Also eigentlich dieser Film, das muss man schon sagen und das muss man eben auch hoch anrechnen, drückt den Finger eigentlich genau dort auf die Wunde, wo es notwendig war zu diesem Zeitpunkt. Also vor allem zeitgeschichtlich ein sehr, 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 sehr wichtiger Film, der leider ja offenbar nicht genug Beachtung bekommen hat oder von den heimischen Propagandaministerien dann gut genug unterdrückt werden konnte. Also ja, also im Sinne der pazifistischen Mission, die der Film hatte, ist das wirklich fast einzigartig, tatsächlich.
Ja, irgendwie ist es vor allem interessant halt, der Film ja nicht, ist ja nicht nur in Deutschland oder in anderen Ländern verboten worden oder sonst wie. Hat es Schwierigkeiten gehabt, irgendwie hier Fuß zu fassen. Also wir haben, aber es fasziniert ist, dass sich das sogar in den USA und auch in Neuseeland etwa aufgrund von seiner, Zitat, Antikriegsfilmhandlung, antikriegerischen Handlungen, antikriegerischen Propaganda hier problematisiert worden sind. Das finde ich auch irrsinnig interessant, wie sehr diese pazifistische Ansichtsweise als gefährlich gesehen gesehen wurde. Ich meine, dass natürlich die Braunhemden, wie es oft in Zeugenaussagen und Oral History heißt und anderen Nachrichtenquellen dieser Zeitperiode, hier diese Präsentationen, diese Filmschauen unterbunden haben durch irgendwelche Aktionen ihrerseits, das ist, glaube ich, so ein bisschen so, ja, irgendwie mehr erwartet man sich nicht von den Nazis, ganz einfach. Aber dass es grundlegend weltweit auch Überlegungen gab, wie können wir diesen Film doch zensieren in irgendeiner Hinsicht aufgrund seines Antikriegssentiments ist irrsinnig interessant. Und wir können da natürlich auch gleich sehen, wie es hier um ein Kräfteringen geht von verschiedenen Gruppen, ganz einfach, die es offensichtlich zu dem Zeitpunkt nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt gegeben hat. Also wir haben sowohl die Kritik von der Variety, die sagt, bitte nehmt diesen Film und gebt es den Völkerbund als Werbematerial. Und wir haben aber gleichzeitig in USA-kritische, also USA-amerikanische kritische Stimmen, die ganz klar sagen, das ist doch eine Propaganda gegen den Krieg. So, ja, ist es.
Ja. Richtig erkannt. Ja, absolut. Von einer, also wie gesagt, dieser Film tut den Finger wirklich dort, also zeigt genau dorthin, wo er ihn zeigen muss. Und von einer staatlichen Perspektive, ich meine, damals, keine Ahnung, waren hegemoniale Gedanken oder Gedankenstrukturen ja doch viel, viel stärker vorhanden als heutzutage. Also von einer staatlichen Perspektive macht das schon Sinn. Es ist nämlich genauso, wie es dieser Film eigentlich darstellt. Das heißt, wenn du jetzt ein führender Politiker eines Staates bist, dann bist du natürlich nicht daran interessiert, dass sich das Volk irgendwie desillusioniert und dann, wenn es notwendig ist, nicht mehr als Instrument für einen Krieg einsetzen lassen kann, weil du musst ja damit planen, du musst ja irgendwie Truppen rausschicken können, um die Interessen deines Landes zu verteidigen oder was auch immer. Also, ja, nee, es macht schon Sinn, dass Staaten oder Regierungen das damals nicht cool fanden, obwohl das natürlich stark, stark, stark zynisch und eigentlich menschenverachtend ist. Aber genau das sagt der Film ja. Also, er hat recht, ja. Also, ja.
Ja, da kann man die Frage stellen oder die Frage in den Raum werfen. Inwiefern ist der Film anders als Wings? Wings hat die Unterstützung gekriegt vom Militär, absolute Unterstützung vom Militär bekommen. Bei dem Film weiß ich es gar nicht so sehr. Und bei Wings ist aber so das Paradebeispiel, wie das Pentagon hier finanzielle Mittel bereitgestellt hat, oder wahrscheinlich nicht finanzielle Mittel, aber vor allem Mittel bezüglich Personal und Techniken und vor allem auch Material. Und hier hingegen haben wir eben eine Kritik von US-amerikanischer politischer Seite, dass es eine antimilitärische Propaganda wäre. Also warum, glaubst du, ist der eine Film da beide Filme doch eine Antikriegs-Message haben, warum ist sein Film doch mehr für das Militär der USA verständlich gewesen und akzeptabel gewesen als der andere Film?
Ja, weil hier einfach der Pathos des Krieges beziehungsweise also der Krieg als solcher oder in den Krieg zu ziehen und gegeneinander zu kämpfen, also das wird einfach viel stärker dekonstruiert in All Quiet on the Western Front als in Wings. Also Wings zeigt zwar schon auch viel dezenter, aber zeigt zwar schon auch negative Konsequenzen und Gräueltaten auf und was das für Effekte auf die Psyche haben kann und dass man sich da hineinsteigern kann oder, keine Ahnung, es übertreiben kann, sagen wir es mal so, aber das Konstrukt des Gegeneinanderkämpfens und sich Umbringens wird nicht so sehr in Frage gestellt oder nicht so direkt als unsinnig dargestellt wie hier. Ja, hier wird es ja direkt angesprochen. Also nicht nur durch die ganzen zynischen Aspekte, die wir sehen, sondern es wird direkt angesprochen. Ja, ich weiß nicht mehr, in welcher Szene es ist, aber es gibt Gespräche, wo die Leute dann direkt Gegenkonzepte entwerfen und direkt sagen, wie albern es ist und sagen, nö, eigentlich würde es mehr Sinn machen, wenn wir einfach ein großes Spielfeld hätten, da die Politiker reinstecken und die dann gegeneinander antreten. Ja, also viel direkter kann man diese Absurdität eigentlich nicht ansprechen und viel stärker kann man das nicht dekonstruieren. Und das ist, also ich glaube, das ist auch, was diesen Film ausmacht. In dieser Deutlichkeit wurde das, also im Mainstream-Kino zumindest meines Wissens nach, vorher nicht angesprochen.
Ja, genau, nicht im Mainstream-Kino, genau, das ist das richtige Wort hier. Ich glaube, es wird schon auch angesprochen, aber das ist, glaube ich, wirklich die große Ausnahme. Und das Interessante ist natürlich auch, und ich glaube, du bringst dich schon auf den Punkt, Ich habe noch immer das Gefühl, ich habe das Wings so eine Art von die Kavallerie der Lüfte hatte, dieses Ritterliche, was die Piloten haben. Da gibt es ja diesen, mein Gott, der Rote Baron de facto, ein Roter Baron-Stand-in wird ja eingesetzt, der selbst eigentlich wie ein Held agiert und andere Piloten der Deutschen, der USA eigentlich rettet, weil sie, also mehr oder weniger, also sie haben irgendwie so eine ritterliche Ehre, die sie verkörpern. Und so was Ähnliches sehen wir auch in der Art des Drills und der des Trainings, wo man hier gestählt wird, wo hier die Spreu vom Rest getrennt wird und Spreu vom Weizen, glaube ich, heißt es, oder?
Ja, Spreu vom Weizen.
Die Spreu vom Weizen getrennt wird. Und zum Beispiel der Hermann, oder wie auch immer heißen mag, der deutsche, männlich deutsche Soldat, als lächerlich dargestellt, so gute, schlechte Männlichkeit. Und dagegen hier ein Drill, der auch wieder total schöne Bilder von tiefer, ganz schöne Bilder mit hoher Bildtiefe, die uns diese gesamten Trainingskursen darstellen, in einer Hinsicht, dass gleichzeitig verschiedene Gruppen trainiert werden. Also irgendwie diese Gleichzeitigkeit finde ich total toll. Und dann wird aber nochmal ganz klar hergestellt, wie einfach dieser Drill Sergeant nichts anderes ist als ein Sadist. Punkt. Der natürlich will, dass man seine Menschlichkeit verliert im Kontext des Militärs. Ich glaube, es wird sogar ausgesprochen, dass man nun nichts mehr anderes ist als ein Soldat. Der nimmt ja solche Filme wie Jarhead und Full Metal Jacket direkt voraus einfach. Ja. Und das ist irrsinnig interessant. Und da hast du schon recht, das ist natürlich wesentlich kritischer gegenüber der Institution Militär, als es Wings ist, die den Krieg auch problematisiert, aber nicht unbedingt die Institutionen, die dran anknüpfen. Und da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, um einen letzten Punkt anzusprechen, ich meine, es gibt noch so viele andere schöne Sachen, wie zum Beispiel, es gibt diese Szene mit dem Stiefeln, die eine Montage ist, wo nach und nach Leute sterben und als wie ein kleiner Minifilm funktioniert und das auf jeden Fall, also mich hat es so gewirkt, als hätte Scorsese genau diesen Aspekt rausgenommen für Hugo, für den Film Hugo oder Hugo Cabré, ich weiß nicht, wie die deutsche und was die Originaltitel dieses Films ist mehr. Weil da gibt es auch so einen Moment, wo die Filme von Louis, von Melville, von Georges Melville, zerschmolzen werden, in Schuhe verwandelt werden, dann für den Krieg verwendet werden. So eine, auch hier so mit dem Film so eine kleine Mini-Montage, die jetzt eigentlich der Film, Kurzfilm funktioniert. Und ich habe es nicht gefunden, aber für mich war diese Referenz total offensichtlich. Aber ich habe auch nicht direkt drin nachgesucht. Vielleicht gibt es eine Aussage von Scorsese. Und Scorsese ist ja ein Filmliebhaber, also der wird das auf jeden Fall kennen. Also, und so funktioniert ähnlich, funktioniert eigentlich diese verdammten Schuhe auch eigentlich, die verdammten Stiefeln, die ihre Besitzer und ihre Leichen wechseln. Aber ein Punkt, der auch, sagen, dieses strukturelle Vorbild für die weitere Filmgeschichte ist, der Punkt, der mir am wenigsten gefallen hat, ich kann diese verdammten Jungen nicht auseinanderhalten. Für mich sind alle, schon alle, die ganze Klasse schon für mich alles gleich. Irgendwann habe ich dann verstanden, nach ungefähr einer Stunde, wenn es nur noch zwei gab von dieser Schulklasse, von Schulkameraden, wer Paul ist, aber bis dahin, für mich haben die alle gleich gewirkt. Und das ist, glaube ich, auch eine Schwierigkeit. Und ich verstehe auch in der Hinsicht, dass man den Film weniger gemocht hat oder weniger mögen könnte, weil ich, das ist auch ein großes Kritikpunkt meinerseits, dass die Figuren, vor allem die Protagonisten, kaum ein Gesicht bekommen in der Hinsicht, was für eine Persönlichkeit sie haben, sondern sehr blass bleiben.
Ja, absolut. Also ich hatte genau das gleiche Problem wie du. Jetzt könnte man ausgefuchsterweise natürlich die Frage stellen, ist das vielleicht beabsichtigt? Ist dieser Film vielleicht ein bisschen The Crowd, nur für Krieg? Ja, weiß nicht.
Witzigerweise, mich jetzt halt in erster Linie an Black Hawk Down, wo ich auch, ich müsste den Film wie immer schauen, aber jedes Mal, wenn ich ihn geschaut habe, habe ich auch gedacht, diese Figuren wachsen alle zusammen zu einem Monstrum, was ich nicht nachvollziehen kann, wo ich nicht die einzelnen Personen sehen kann. Und das gesagt, King Vidor hat tatsächlich einen Kriegsfilm gemacht, kurz davor. The Parade hat er 1950, 1996. Ich habe ihn leider noch nie gesehen. Wäre auch interessant zu sehen, wie er mit Krieg umgeht, ein paar Jahre davor.
Ich kenne nur The Love Parade.
Ähnlich geht es auch um eine Nation und deren Schicksal, aber ein bisschen anders. Ja, Patrick, wir haben viel geredet. Was ist dein Verdict? Welche der fünf Filme, die 1930 nominiert waren, hast du als besten gefunden, also für den besten Film nominiert waren? Nämlich Disraeli, The Big House, The Divorcee, The Love Parade oder All Quiet on the Western Front, der schlussendlich auch gewonnen hat. War die Oscars, war die Academy, lag sie falsch?
Ich denke, ich kann schon mit der Entscheidung konform gehen und ist definitiv nicht komplett falsch, ist sehr gut nachvollziehbar und geht schon in Ordnung, eindeutig. Ich persönlich hätte, glaube ich, aber einen anderen Film gewählt, weil ich sehr beeindruckt war von dem Film und ihn sehr gut fand und irgendwie auch ein bisschen eine ähnliche Pionierrolle hatte, nur für ein anderes Genre, möchte ich sagen.
Disraeli, oder was?
Nee, ich wollte gerade sagen, Disraeli ist definitiv der Film, der mir am wenigsten gefallen hat von allen. Nee, meine persönliche Entscheidung. Ja. Und vielleicht ist das einfach, weil ich ein bisschen konträr sein will oder muss. Aber nee, hat mir auch einfach am besten gefallen, ist The Big House. Ich fand The Big House wirklich sehr, sehr gut, sehr interessant inszeniert. Auch da lief viel über Atmosphäre und auch Bildsprache und mit den Schauspielern und der Story hat mir Spaß gemacht. Hatte Schwierigkeiten, im letzten Podcast irgendwie ihn schlecht zu machen und meinen Film zu verteidigen dagegen. Also ja, meine Entscheidung fällt auf The Big House.
Wirklich, wow. Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, aber ich muss auch sagen, The Big House ist auf jeden Fall der zweitbeste Film des Jahres, von den Filmen, die wir hier gesehen haben, für dieses Oscar-Jahr, so kann man es besser sagen. Ich kann noch verstehen, deine weniger Enthusiasmus, den geringen Enthusiasmus, den du für Disraeli hast. Und die anderen beiden Filme sind gutes Mittelfeld, würde ich sagen. Also die Divorcee geht schon ein bisschen besser als die Love Parade. Ich bin richtig überrascht, dass die Love Parade nicht so wie ich funktioniert. Ich bin richtig ein bisschen enttäuscht von den Lubitsch-Filmen, die sind hier. Aber ja, okay. Aber ja, ich bin, glaube ich, Feuer und Flamme für All Quiet on the Western Front. Ich sehe ganz krasse Kritikpunkte auch darin, aber gleichzeitig ist der Film filmgeschichtlich einfach so bedeutsam und trotzdem kann ich The Big House extrem viel wertschätzen. Also da ist einfach die zweite Geschichte, die Geschichte um die falsche Beziehung, es konzentriert auf die falsche Liebesbeziehung. Wissen alle, dass die eigentliche Liebe, die in diesem Film vorkommen sollte, eigentlich die ist zwischen dem Protagonisten, dem Morgan und dem Butch, den von Wallace Beery gespielten zweiten Protagonisten, also Jesse Morris und Wallace Beery, haben so eine schöne Beziehung und so eine schöne emotionale, interessante Beziehung miteinander. Und dann kommt diese Anne daher, die ich einfach wirklich nicht sonderlich interessant finde. Also diese Beziehung, die dann dieses Heterosexuelle, was da reingespielt wird, im ganzen Text ist ein bisschen öde. Und das ist das, wo mich der Film weniger interessiert als zum Beispiel eben All Quiet on the Western Front, wo ich zumindest als einen Meilenstein einfach sehen kann, weil Louis Milestone ihn gedreht hat.
Wow, das ist ein super Kalauer. Ja, wenn ich die Filme rangreihen müsste, ich weiß nicht, ob ich es muss, aber ich mache es einfach mal. Also wie gesagt, Platz 1 wäre The Big House. Knapp direkt dahinter bin ich ganz bei dir, All Quiet in the Western Front, aber auch nicht viel dahinter. Fast gleich auf wäre The Divorcee. Ich fand The Divorcee auch sehr gut, muss ich sagen.
Ja.
Und dann ehrlicherweise relativ weit abgeschlagen Love Parade und ganz, ganz, ganz weit hinten Disraeli. Das wäre ungefähr so meine.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Also Debussy will ich auch deutlich, also im Mittelfeld ist ein bisschen gut. Ich finde Debussy sehr gut und die anderen finde ich wirklich sehr gut bis darüber hinaus. Also darum habe ich jetzt ein bisschen runtergesprochen. Aber ich, ja, wie gesagt, der Love Parade war ich auch ein bisschen enttäuscht. Aber ja, haben wir noch was abschließend sagen? Zu dem Jahr gibt es irgendwelche interessanten Themen, die sich manifestiert haben. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir hier, nachdem wir es auch schon so lange auch verteilt haben, also wenn das letzte Jahr so stark unter diesem Aspekt der Musik oder des Stumm-Tonfilms, des frühen Tonfilms gestellt hat, ist es eigentlich jetzt noch da, aber es ist schon ein bisschen runter reduziert. Es wird eher schon subtilere Überlegungen angestellt, wie man mit Tonfilmen umgehen kann. Also All Quiet und The Big House sind sehr interessant in der Hinsicht, wie sie mit Ton arbeiten, mit Stille und Ton arbeiten. Und es fehlen vollkommen, bis auf The Love Parade, es an die Musicals, die letztes Mal sehr das dominiert hat um das Feld eigentlich. Und das ist schon interessant, dass sich das so krass verschiebt nach einem Jahr einfach, wie der Tonfilm bewertet wird oder was die Nuancen des Tonfilms ausmachen eigentlich.
Ja, also ich find's glücklicherweise so dieses Jahr viel interessanter als das letzte. Also letztes Jahr, das waren nur Rotkrepierer, möchte ich fast schon sagen. Und hier haben wir doch schon 2 bis 3 gute, also sehr gute Filme eigentlich. Ja, also
Na,
ganz.
letztes Jahr konnte man wirklich direkt das erkennen, wie sehr wir die Oscars nicht als einen Arbiter, einen Entscheider haben für guten und schlechten Film, sondern für das, was zu dem Zeitpunkt besprochen wird. Und letztes Jahr wurde halt besprochen Tonfilm. Und welche Filme können wir nehmen als die klassische Reposition von Tonfilmen? Das ist halt das, was hier so ganz stark in den Vordergrund gesetzt worden sind. Und das haben wir nicht nur jetzt bei den 2 Filmen, die wirklich Musicals waren, sondern auch selbst bei den anderen beiden Filmen, die halt gezeigt haben, wie sie mit Ton experimentieren und den Tonfilm selbst als so ganz stark in den Vordergrund gesetzt haben, den Ton und wie sehr die Technik beherrschen können. Und das ist jetzt hier bei weitem nicht mehr so der Fall. Also bei Arizona Kid zum Beispiel wurde es so stark hervorgerufen, wie man hier mit filmtechnisch gearbeitet hat. Und das ist hier in diesem 1930er Jahr, dem zweiten Oscar-Verleihung von 1930, tatsächlich weniger der Fall, weil sie einfach hier schon subtiler damit umgehen können oder weil hier schon andere Elemente wichtig geworden sind, während aber gleichzeitig natürlich weiterhin Politik stark hineinspielt. Also zum Beispiel, dass Disraeli überhaupt nominiert worden ist, das muss an George Alice hängen. Das muss daran hängen, dass dieser Schauspieler einfach so respektiert worden ist und er trägt ja auch den Film vollkommen auf seinen Schultern. Und das hat mir sicherlich danach schon sehr weh, wie er dann den Film verlassen hat. Weil er hat, glaube ich, dem Jahr sogar 2 Filme. Er wurde für 2 Filme nominiert als beste Hauptdarsteller und hat dann einen bekommen. Genau, für The
Ja,
Green
stimmt.
Goddess und The Disraeli. Das heißt, hier war das irgendwie das, was Zentrale, warum überhaupt dieser Film reingekommen ist. Ist meine Meinung nach. Vielleicht stimmt das eh nicht, aber irgendwie, es wirkt aus heutiger Sicht sehr eigenartig, dass wir Disraeli hier überhaupt drin haben in diesen 5 Filmen. Ja.
Ja, tatsächlich. Ja. Also ist der, der am ehesten aus der Reihe fällt und da nicht wirklich reinpasst.
Naja, schauen wir mal, bis nächstes Mal rumgehen wird, wenn wir nächstes Mal wieder anschauen, wie die Oscars für das Jahr 1931 sich formieren, ob wir uns da klarer neue Trends abzeichnen. Also vor allem interessant wird es, vor allem in der Hinsicht, ob dieser Kriegsgewinner, also ich meine, das ist ja fast schon ein klassischer Kriegsfilm, der hier gewonnen hat, so wie man sich dann später vorstellen würde, was so ein typischer Oscar-Gewinner ist, ob der irgendwie maßgeblich den Diskurs gelenkt hat für die nächsten Zeit oder ob das wieder vollkommen woanders hinspringt, weil bis jetzt hatten wir eigentlich 3 sehr unterschiedliche Oscar-Jahre und 4 sehr unterschiedliche Gewinner für den besten Oscar-Film eigentlich. Also im ersten Jahr 2 verschiedene Oscars für den besten Film eigentlich herausgegeben worden sind und das ist jetzt eigentlich jedes Mal gesprungen in ganz anderen Ebenen von Abenteuerkriegsfilm und Beziehungsdrama über Musical, bis hin zu diesem Film jetzt, den sehr naturalistisch-klassischen Kriegsdrama, ganz einfach. Antikriegsfilm. Und nächstes Mal, auf jeden Fall, wenn wir dann im Jahr 1931 ankommen, werden wir aber gleich in eine ganz andere Genre reinspringen, nämlich in die Komödie und zum einen in was ganz Besonderes, was wir bis jetzt auch nicht hatten, in die Familienkomödie mit Skippy von Norman Turok, aber was anderes wiederum, was viel mehr dem 30er Jahren und dem frühen Tonfilm bestimmen wird, The Front Page von jemand anderem als Lewis Milestone, der einer der frühen Screwball-Comedies ist, also wo hier sich dann langsam die so wichtige Genre für eben dieses frühen Tonfilm formieren wird, zunehmend bis dann 1935 mit It Happened One Night, einer der bahnbrechenden Stummfilme, alle Oscars bekommen hat, mehr oder weniger. Alle ja, Oscars.
Also man darf auf jeden Fall gespannt sein. Ich bin es.
Ja. Willst du noch was sagen, wo sie uns alle erreichen können, um hier uns Briefe zum Pazifismus und...
Ich würde gerne, aber du weißt ja genau, dass ich das nicht auf die Reihe bekomme. Schreibt uns bitte eine Mail an oscarmussreden@gmail.com, oder?
Du einfach, genial.
Nein! Nice. Du hast
Thrills gemacht, gemeistert und bist jetzt ein richtiger Soldat für die Oscar.
So, ich verwechsel es aber leider immer mit unserem anderen Podcast. Also auf Facebook sind wir, glaube ich, nicht zugegen. Aber auf YouTube sind wir zugegen. Auf YouTube heißen wir Oscar, wir müssen reden, oder? Ganz normale, komplette Name.
Ja.
Nice.
Ganz komplette normale.
Twitter sind wir auch. Da heißen wir Oscar. Muss reden? Oscar reden? Also, wenn ihr
Oscar. Wir haben ein Handle, das heißt Oscar Rede, glaube ich. Und wir heißen aber Oscar müssen reden, ganz einfach.
Ah, ja, stimmt. Wollte ich sagen. Ja, klar. Also, Oscar, wir müssen reden. Falls ihr es. Googelt und daneben die Plattform eurer Wahl eingibt, findet ihr uns sicherlich. Beheimatet sind wir auf Anchor. Das ist eine wunderbare Podcast-Plattform, die es euch ermöglicht, euch direkt auf anchor.com, .org, ich weiß gar nicht, Anchor, super bekannt, klickt euch ein und sucht Oscar, wir müssen reden, ihr werdet uns finden und natürlich sind wir auch über jeden RSS-Feed auffindbar. Und dadurch, dass wir bei Anchor zugegen sind, sind wir auch über Spotify empfangbar, wenn mich nicht alles täuscht. Doch, ich bin mir sicher. Ja, also ihr merkt schon, es gibt viele Wege, uns zu empfangen. Unseren wunderbaren, bedeutungsschwangeren Oscar-Analysen zu lauschen. Freut uns, wenn ihr es tut. Wenn ihr den einen oder anderen Kommentar hinterlassen wollt, dann interagieren wir gerne mit euch und versprechen auch nicht zu beißen. Ja, ich freue mich auf viele kommende Jahre spannender Zelluloid-Geschichte. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir diese Revue passieren lassen. Bis dahin.
Ich muss jetzt sagen, dass ich sehe dich so zerrüttet von diesem Oscar müssen reden Podcast-Folge. Du bist nun nicht mehr wie früher, die ganze Lust, dein ganzes fröhlich Gemüse ist zergangen, zerschmolzen und ich sehe so, wie du langsam hingreifst zum Mikrofon und dann einfach zusammenbrichst. Wir sehen auch deine Hand, deine knubbelige Hand, wie du selbst sagen würdest. Zum Beispiel Lewis Milestones Hand.
Aha.
Und du zusammenbrichst vor uns.
Ja, durchaus möglich, aber das passiert dann erst nach den... Es gibt ja keine Credits, aber das passiert dann, sobald hier abgedreht wurde.
Okay, na gut, Leute, ich sag mal ciao und wir hören uns, wenn es wieder heißt. Oscar, lass uns doch bitte reden. Wir müssen dich dazu zwingen zu reden, damit du endlich deine Klappe aufmachst.
Hey, Oscar, was ist eigentlich los? Sag uns das mal. Dem kann ich nicht mehr hinzufügen. Ciao, Leute, bis zum nächsten Mal.
In diese Welt zu führen und das klappt, finde ich eigentlich irrsinnig interessant auf vielen Ebenen. Also allein die Tatsache, zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich zum Ende des Films geht und das ist auch so ein schöner Moment, der einfach so viel aussagt eigentlich. Okay. Okay, ich weiß nicht, ob ich im Server bin. Ich glaube, ich bin nicht mehr da.